Der Podcast.
Folge 221, März. Der deutsche Comical Ali.
Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellsten Ausgabe von Luke und Hengstmann, eurem Sommerpolitik-Podcast mit Augenzwinkern. Und aus sommerlicher Frische im sommerlichen Berlin begrüße ich den ganz sommerlichen Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Guten Morgen, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
Ja. Tilman, wie ging es dir denn am Wochenende? Bist du auch weggeflossen?
Ja, also ich muss wirklich sagen, war schön. Und das Schönste war aber am Montag, da kann ich wirklich nur sagen, was für ein Spiel, DFB-Team, mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch. Das ist jetzt nicht Zitat Tilman
Lucke. Hast du Drogen genommen?
Genau. Nee, ich habe die Droge wert. Also, das ist ein Post von Friedrich Merz. Und du weißt ja, dass ich Friedrich Merz meine Hauptbeschäftigung ist, Friedrich Merz zu verteidigen. Und da habe ich in diesem Podcast auch immer alle Hände voll zu tun. Aber das kann ich jetzt leider nicht mehr.
Also, naja, er hat es zumindest vor dem Spiel gegen Paraguay gesagt. Wenn das nach dem Spiel gegen Paraguay.
Der hat es direkt nachts, das war ja um 13:30 zu Ende, und kurz darauf kam ein Tweet aus dem Kanzleramt, der also genau dieses Spiel gelobt hat. Was für ein Spiel, DFB-Team.
Nein, das war vorher.
Ja, also das ist für mich in einer Linie mit dem berühmten Video, also zum Glück hat er kein Video gemacht, aber es ist in einer Linie mit dem Video von Christine Lambrecht an Silvester, wo sie quasi der einzige Blindgänger war zwischen den ganzen Raketen. Oder du kennst doch noch Comical Ali, oder?
Ich weiß jetzt nicht genau, worauf du anspielst.
Comical Ali. Du kennst Comical Ali nicht. Ja, da muss man
ich
das
weiß
erzählen.
Es nicht. Kann sein.
Aus dem Irakkrieg 2003, da gab es den Informationsminister, das ist ja in so einer Diktatur immer das allerwichtigste Amt, Informationsminister Muhammad al-Sahaf. Und der hieß Comical Ali, weil angeblich, also es gibt, das stimmt nicht ganz, also er hat immer erzählt, wie man die Amerikaner jetzt zurückschlägt, und im Hintergrund fuhren in Bagdad schon die Panzer durchs Bild, was nicht stimmt. Er hat das meistens aus dem Studio gesagt, aber er hat dann, ja, die Hunde werden in der Hölle brennen, also wirklich wirklich einen Tag vor seiner Absetzung noch. Und das Witzige war, der wurde dann auch verhaftet, kurze Zeit später. Die USA hatten ja so ein, das nannten sie Kartenspiel, das ist ja alles ein Spiel für die Amerikaner gewesen, für George Bush. Und die haben immer also die Köpfe, es waren 55 Köpfe, also für 52 Karten haben sie dann immer, also Saddam war dann irgendwie Kreuz 1, Kreuz Ass oder was. Naja, und die haben den verhaftet, den Saf, und haben gemerkt, oh, du bist zu unwichtig, dich lassen wir direkt wieder laufen. Weil es so ein Blödsinn war. Was er, und Comical Ali, gut, das, der Name ist natürlich etwas rassistisch, also würde man heute als rassistisch brandmarken. Aber woher kommt Comical Ali? Auch da, wir haben ja einen Geschichtspodcast. Auch daher können wir mal fragen, woher kommt der Name von Chemical Ali?
Ah, okay.
Genau, und Chemical Ali war der Cousin von Saddam, also Hassan Ali al-Majid, der hieß tatsächlich Ali, aber Muhammad al-Sahaf hieß nicht Ali, der war dann Comical Ali. Naja. Aber jedenfalls, also das ist so mich, Friedrich Merz ist jetzt der Comical Ali der Bundesregierung. So kann man die Folge auch nennen.
Ja, er ist quasi, wir haben das ja bei uns im Sommertheater drin, dass wir halt sagen, da kommt ja Mutti dann, also Angela Merkel, und sagt, hätte ich nicht so früh abstillen sollen. Und du bist mal wieder der völlig falsche Mann am völlig falschen Platz. Du hattest genug Zeit und hast komplett versagt. Und da habe ich gestern natürlich dann auch reingebrüllt. Der Julian Nagelsmann der deutschen Politik.
Ja, die jetzt Vergleiche, die drängen sich natürlich auf, und die hat er ja auch selber, also der Nagelsmann ist ja auch, dieses Interview nach dem Spiel, wird dann auch so, also da habe ich zum ersten Mal das Wort Spielvortrag gelernt, der angeblich zu langsam war. Der Spielvortrag, ja, wir waren scheiße, das ist, hätte er sagen sollen, aber nicht, der Spielvortrag war so, also wo hat er so ein Wort gelernt?
Wahrscheinlich sich selber ausgedacht, du darfst ja nicht vergessen, dass du ja Nagelsmann jünger bist als die meisten seiner Spieler. Also als einer, als aber einer. Immerhin.
Ja, und der wird auch nicht mehr Spieler sein jetzt zum Glück. Also das war ja auch, also es gab ja, ich weiß, der war ja als Heilsbringer, gut, der ist auf,
nein, wie hieß, nie.
Ja, aber der ist doch auf den Gefolge, wie hieß denn der von der letzten WM, jetzt habe ich das wirklich schon vergessen.
Ernsthaft?
Ja, wie hieß der denn?
Joachim Löw?
Nein. Joachim Löw ist 2021 nach dem Viertelfinal aus bei der EM zurückgetreten.
Hatten wir zwischendurch noch einen anderen Bundestrainer?
Ja, der galt damals auch als Heilsbringer. Wie hieß der nochmal? Der aus Bayern, von Bayern München. Ich habe es wirklich vergessen. Es tut mir leid. Und dann kam ja die Zwischenepisode von Rudi Völler, wo er dann einmal gewonnen wurde, und weil der DFB noch keinen Nachwuchs. Und dann kam Nagelsmann, jetzt wird alles besser. Und
stimmt, bei der WM 2022 muss ja dann irgendwer anders
gewesen sein. Ja, das war der mit den Wildgänsen. Also es gibt eine sehr sehenswerte Dokumentation, wo die Spieler also im Hotel auch begleitet wurden von Kameras, und dann gab es diesen Vortrag, ja, die Wildgänse, die fliegen nur zusammen in Formation und sind deswegen erfolgreich, ja, weil Wildgänse ja so viel Tore schießen, und das war dann auch, also
Hansi Flick, genau. Natürlich, die habe ich schon wieder verdrängt. Das war ja der Co-Trainer von,
Und der hat diese, auch dann immer nach jedem verlorenen Spiel, saß er dann so in dieser Spielerkonferenz vor diesem Video, wo die Wildgänse liefen, und sagte dann, das war jetzt alles gestern Abend nicht so toll, und alle waren so deprimiert, und also das war wirklich so ein Trauerhaufen. Aber wie gesagt, wenn man im DFB heute das Wort Wildgänse sagt, dann weiß man, dass es noch tiefer gehen kann. Immerhin haben sie die Vorrunde geschafft. Und da habe ich auch eine Korrektur anzubringen. Du hast nämlich letzte Woche gesagt, Deutschland war ja gelegentlich schon mal bei früheren WMs auch als Gruppensieger festgestanden nach der zweiten Runde, also nach dem zweiten Spiel. Was nicht stimmt, diesmal schon. Also diesmal hatten sie nach dem zweiten Spiel den Gruppensieg sicher, hat aber nichts mit der Leistung verglichen mit früher zu tun, sondern mit dem Modus. Ja, es ist ja nicht mehr, also die Punkte, ja, 3 Punkte Sieg, 1 Punkt Unentschieden, die zählen zuerst, und dann zählte bisher immer, oder seit den 70er Jahren immer, das Torverhältnis, ob das jetzt +3 oder -3 Tore waren, und danach die Anzahl der Tore und danach erst andere Kriterien.
Zum Beispiel das direkte Duell, das Ergebnis des direkten Duells.
Das oder Platz auch der FIFA-Koeffizient oder irgendwelcher Blödsinn. Und jetzt zählen eben zuerst die Punkte und dann direkt der direkte Vergleich. Das heißt, wenn eine Mannschaft 2 Spiele gewonnen hat und die anderen mindestens ein Unentschieden haben, dann kann man nicht mehr als, dann hat man diese 6 Punkte sicher, und dann hat man ja gegen den schon gewonnen, der dann vielleicht auch 6 Punkte kriegen könnte.
Genau.
Ja, weil, und das dritte Spiel, das war ja dann Ecuador, und Ecuador ist ja dann Gruppenletzter geworden, ausgeschieden. Also insofern, wenn das mathematisch so ist, das ist aber sehr selten. Es kommt sehr selten vor, und wie gesagt, bei dieser WM auch zum ersten Mal. Also Mexiko und Argentinien hatten das in ihren Gruppen auch. Und bei der EM ist das aber auch schon seit 1996 in Kraft, diese Regel. Das hat den Grund, weil man sagt, die sollen nicht 7-1 gegen so ein Land wie Curaçao gewinnen und dadurch Tore sammeln. Ist natürlich auch irgendwie, ich meine, das Einzelne-Tor ist ja auch was wert, da könnte man ja gegen argumentieren. Also so ist es jedenfalls, und das heißt Gruppensieg diesmal aber halt doch hat nicht besonders viel gebracht.
Das heißt also, Jürgen Klopp wird jetzt neuer Bundestrainer und neuer Bundeskanzler.
Ob der nicht einfach seinen Gnadenteil als Testimonial der deutschen Zahnarztinnung fristen soll, weiß ich auch nicht. Also,
und der türkischen Haferpflanzung, vergiss das bitte nicht.
Ja, doch, das ist ja beliebt. Aber also, ob der jetzt der Heilsbringer ist, ich glaube, da liegt so viel schief. Und wie der DFB seine Mannschaften aufstellt, das war ja schon immer fragwürdig. Also so große Inszenierungen, ja, wie so ein Adventskalender wird dann gesagt, der ist dabei, der, und die müssen dann Videos von sich aufnehmen, wie sie angerufen werden vor Bundestrainer, und dann werden manche nicht angerufen, die müssen dann auch keine Videos aufnehmen. Aber also das ist alles blöd, weil er dann ja kurz vorher alles umspeist oder auch Entscheidungen nicht rein. Also das habe selbst ich mitgekriegt, dass UNDAF immer nur dann Tore geschossen hat, wenn er im Spiel war. Und das war fast nie. Aber den hätte man ja bringen können.
Das weiß ich nicht. Ich gehöre nicht zu den 80 Millionen Bundestrainern, deswegen halte ich mich da raus. Ich persönlich bin da wieder Mathematiker. Deutschland wird alle 20 Jahre Weltmeister. Das ist so. Wir haben leider 1990, waren wir 4 Jahre zu früh dran. Ja, aber ansonsten werden wir alle 20 Jahre Weltmeister. Das heißt, wir sind erst 2034 wieder dran.
In Saudi-Arabien, also, ja, das wird toll.
Aber es wird so werden.
Ja, also wäre doch...
Wir können zwischendurch jetzt nochmal Europameister, wir könnten jetzt hier so theoretisch in 2 Jahren Europameister werden.
Ja, das wird echt auch mal wieder Zeit, das ist statistisch schon längst überfällig.
das würde auch passen, so, ja. Ich hoffe jetzt bloß, dass, also ich habe jetzt halt große Angst, dass Italien dieser Weltmeister wird.
Ja.
Naja, weil die dann sozusagen, also wir sind ja die mit Italien zusammen, ja, mit Italien zusammen nach Brasilien, also Brasilien hat 5 Weltmeistertitel, wir haben 4. Mhm. Frankreich hat 2, ja.
Hat 2 und Argentinien hat 3.
Genau, und wenn die dieses Jahr wieder gewinnen, werden die die ersten seit 1958, die den Weltmeistertitel verteidigen würden. Und ja.
Seit 1962 meinst du? 58 und 62 Brasilien.
Ja, genau. Ja. Genau, ja.
Und davor übrigens nur auch nur ein einziges Land, welches?
Uruguay.
Nein, was ich total es stimmt nicht, sondern Italien 1934, 38. Uruguay war ja 1930 und 50.
Ach ja,
hat
stimmt.
Ein bisschen gedauert zwischendurch. So, so viel zur Statistik.
Ja, und so viel auch zum Fußball. lass mal das Thema mal weg. Bitte.
Aber interessant, Paraguay hat ja am Tag nach dem Sieg im 16. Finale, man kann es nicht oft genug betonen, 16. Finale, das heißt Deutschland ist wieder nicht unter den besten 16, obwohl es in der K.O.-Runde war, Paraguay hat einen Feiertag eingelegt, einfach spontan. Der Präsident hat gesagt, wir müssen morgen nicht so... Da kann der Friedrich Merz froh sein, dass unsere Volkswirtschaft dieser Schlag entgangen ist. Ja.
Das Schöne ist ja, aus der Gruppe E sind ja jetzt auch alle weg.
Ja.
Also das ist ja nicht nur eine Todesgruppe, es ist eine Totengruppe. Aber ich will jetzt nicht mehr über Fußball reden, das ist ja ein Politik-Podcast. So.
So.
Thema, was ist denn Politisches so schön? Die USA wird nächste Woche, wird jetzt am Freitag, 52 Jahre alt.
Am 4. So. Juli. Ja, also das ist doch eine Leistung.
Und Sie haben ein Gründungsmitglied zum Präsidenten gemacht. Also warum nicht?
Genau, also du spielst darauf an, dass damals 1776 George Washington und Thomas Jefferson zusammen mit Joe Biden ja beschlossen haben, die USA zu gründen. Und übrigens.
Ja, aber wirklich gemacht hat es Donald Trump.
Ja, also okay. Aber es war eine interessante Geschichte. Die hatten ja, kann man sich heute immer noch dran erinnern, damals gegen den König aufbegehrt. Da spielen die No-Kings-Proteste in den USA an.
Ah. Ich dachte immer, da geht es so um Kings. Also so um seltsame Angewohnheiten.
Ja, Donald Trump ist ja eine einzige Angewohnheit, kann man sagen. Aber also damals der britische König Georg II., der sozusagen die Kolonie ausgepresst hat und also sozusagen weltweit Länder unterjochte und sich für die nicht interessierte und da nur Geld rauszog. Also auch da gibt es eine Parallele. Und
ja, das kann man ja auch nicht ahnen, wenn man Kolonie ist, dass sowas mit einem gemacht wird. Ja, das ist ja unglaublich.
Ja, und in anderen Kolonien, andere ließen das ja weltweit dann eher mit sich machen, aber die britischen Kolonisten dort, die haben dann irgendwann gesagt, ja, irgendwas wollen wir auch mitzureden haben, zum Beispiel Vertretung im Unterhaus und ja, wir wollen auch wissen, wofür unsere Steuern auch verwendet werden, die wir da hinbringen. Und dann gab es ja die berühmte Boston Tea Party 1773. Also,
da war Sarah Palin auch dabei, ne?
Genau. Ja, also einfach Tee ins Wasser geworfen und
dann, das ist ja auch, sowas macht man nicht mit Tee.
Aber das
den
war dann,
ins Wasser schmal.
Aber der westliche Atlantik war für einen Tag das bestschmeckende Salzwasser der Weltgeschichte.
Lecker.
Lecker, ja. Und dann eben der Unabhängigkeitskrieg 1775 bis 83 und währenddessen hat natürlich der Kongress damals in Philadelphia getagt und sich überlegt, was machen wir denn jetzt? Und dann gab es längere Diskussionen oder der sogenannte Kontinentalkongress. Also die hatten schon gewählte Vertreter, sowohl in den einzelnen Staaten als auch dann auf dieser gesamten Ebene und haben sich dann am 4. Juli 1974 für unabhängig erklärt. Und dieser Krieg hat ja dann noch eine Weile gedauert, bis dann, und dann dauerte es wiederum noch eine Weile, bis die Staaten auch wussten, wir haben ja den Krieg jetzt gewonnen, was machen wir jetzt? Jetzt ruhen wir uns erstmal aus und schreiben in aller Ruhe eine Verfassung, 1787, und die musste ja dann von den Bundesstaaten ratifiziert werden und von diesen 13 Gründungsstaaten, die da beteiligt waren.
Warte, warte, ganz, 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 ganz kurz. Sie hat ja im Prinzip einer alleine geschrieben und dann waren ein paar Änderungsanträge und dann haben die sich beschwert, wie man bei so einer schön ausgearbeiteten Verfassung Änderungsanträge bringen kann. Nee, Quatsch, das war das Regierungsprogramm der AfD Sachsen-Anhalt. Das hatte ich jetzt gerade, das hatte ich verwechselt. Entschuldigung, red weiter.
Ja, also da wurde schon ziemlich drum gerungen. Und zum Beispiel auch die Frage, was soll unser Staatsoberhaupt sein? Wollen wir einen König? Die hätten auch einen. Also ich meine, das war ja damals, kann man sich ja vorstellen, Monarchie war ja im Grunde fast die einzige Staatsform weltweit. Es gab nur ganz wenige Republiken, die auch ganz kleine Stadtstaaten oder so, oder im antiken Griechenland oder im antiken Rom, aber da man kannte keine Republiken. Also eigentlich war das auch ein ganz neues Konzept und dann hat man gesagt, nein, wir wollen einen Präsidenten, der eben kein König ist. Und wie lange soll der im Amt sein? 7 Jahre ohne Wiederwahl oder 4 Jahre mit erstmal unbegrenzter Wiederwahl. Die Begrenzung wurde ja erst in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts eingeführt und also so hat man dann drum gerungen um die einzelnen Dinge und dann eben diese Ratifizierung von diesen, von 9 der 13 musste gemacht werden, also von 2/3 der Staaten sollte dann das war sozusagen die Messlatte und der bei der Ratifizierung des 9. Staats, ich glaube, das war New York oder so, im Jahr 1788 ist sie dann in Kraft getreten. Übrigens, der Staat, der zuerst...
Bayern hat dagegen gestimmt, ne?
Ja, genau. Aber gesagt, wir wollen trotzdem mit dabei sein. Nein, also so genau. Ist es nicht, sondern die restlichen 4 Staaten sind dann am Ende auch noch beigetreten bis 1790. Da war also die Gründungsriege komplett. Das heißt, der erste Präsident, der wurde auch gar nicht von allen Staaten gewählt, weil die da zu dem Zeitpunkt 1789 noch gar nicht Teil der USA waren. Aber interessanterweise der allererste Staat, der dieses Datum auch auf seiner Staatsflagge hat, der beigetreten ist, da darfst du jetzt mal raten, das liegt sehr nahe.
Oklahoma?
kam viel, viel später. Nein, also tatsächlich Delaware, der Gründungsstaat von, der Heimatstaat von Joe Biden. Also der war damals der schnellste und fleißigste, der zuerst beigetreten ist.
Entschuldigung, ich habe gerade das wahrscheinlich schlechteste Musical aller Zeiten gesehen, deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen. Wir haben doch gerade Domplatz Open Air und Oklahoma ist wirklich das, also die Inszenierung vom Theater ist toll, die Schauspieler sind großartig, Requisiten, aber das Musical ist so eine Scheiße, das ist unglaublich.
Ich glaube, ja, es gibt gute Musicals, wirklich. Was ist eigentlich
das? Das war quasi das erste Musical mit Story.
Ja, ach so. Nee, das stimmt nicht. Also das, aber je nachdem wie die Story, bei Opern ist es ja eben auch so, die Story ist ja eigentlich in 3 Minuten erzählt, aber bis dann die Söse mal gestorben ist, dauert es schon 2 Stunden. Ja, so.
Genau,
aber
mit Pause.
Mit Pause, genau. Ich sterbe nachher weiter. Ja.
Genau.
Was ist dein Lieblingsmusical eigentlich?
Ich kenne jetzt auch nicht so mega viele, aber ich würde es schon sein, der kleine Horrorladen.
Okay.
Weil das ist das, wo So stelle ich mir ein Musical vor.
Es ist halt unterhaltsam, lustig, fetzig, auch tolle Musik, auch markante. Ja? Nicht nur so diese typische, wenn man heute, also KI, ich glaube KI ist sehr, wenn man das mal nachforschen würde, KI macht schon viele Musical-Musik, weil die irgendwie zu klingen hat. So. Und das ist auch ein riesen Milliardengeschäft. Das heißt, das muss genauso sein wie das, was die Leute kennen. Und das ist eigentlich für die KI.
Ich glaube, Schlager ist, dafür ist KI gut für Musical. Ich habe das versucht tatsächlich. Dafür ist KI noch nicht präzise genug. Also nee, Musical ist schon eine eigene Kunstform. Also gute Musical-Musik, also jetzt zum Beispiel der große Disney-Komponist Menken zum Beispiel, das ist schon noch eine...
Ja, wobei das ist ja eigentlich, also zumindest die bekanntesten Songs daraus sind ja Filmmusik. Also Alan Menken ist ja eigentlich unangefochten bei Disney schon seit 30 Jahren oder so.
Und das ist Musical. Genau diese Struktur, diese Harmoniestrukturen, diese Melodiestrukturen, diese Songstrukturen, das ist Musical. Und zwar gutes Musical. Egal.
Ich wollte noch mein Lieblingsmusical beisteuern. My Fair Lady, also ganz klassisch, es ist wirklich...
Ach so, ja gut.
My Fair Lady hat so viele tolle Melodien und wirklich auch die Geschichte, natürlich Pygmalion von George Bernard Shaw, das ich auch mal spielen durfte in unserem Theaterverein.
Du hast also quasi das hässliche Mädchen gespielt, ne?
So hässlich war die gar nicht, die war nur ungehobelt.
Ah ja, du weißt, was ich meine.
Aber so war ich dann, ja.
Ja,
ja, jedenfalls, also so viel dazu. Zum Musical, aber nee, ich habe mich gerade zu korrigieren. New Hampshire war der 9. Staat, also
okay.
So weit dazu und dann gab es ja eben diese wechselvolle Geschichte bis, sagen wir mal so, bis 1865 waren die USA relativ lose miteinander und hatten eben ihren, naja, ein großes Missverständnis am Anfang war ja, wie wollen wir eigentlich mit Teilen unserer Bevölkerung umgehen? Da haben also ein paar Staaten im Süden gesagt, nee, also die wollen wir schon, also die sollen schon mitzählen bei der, zum Beispiel bei der Verteilung der Kongresssitze, aber sie sollen nicht mitwählen und sie sollen auch nicht vollzählen, sondern ich glaube, sie waren dann mit 60%, also ein Sklave war 60%, zählte der in die Statistik mit rein als Einwohner. Ja,
okay.
Und, also so, das ist das Schlechteste aus beiden Welten. Also wir wollen gegen die anderen Staaten, die ihre Leute nicht versklaven, im Vorteil sein, aber wir wollen die Staaten doch nicht freilassen. Naja, und dann der berühmte, oder das ging dann alles immer noch so weiter, so ein bisschen mit Flickwerk, also man hat dann immer auch neue Staaten aufgenommen. Immer
der war Bundestrainer, ne?
Genau, ja, so, daher kommt der Name. Und die immer neue Bundesstaaten aufgenommen, immer darauf geachtet, dass es möglichst, dass man möglichst einen Staat aufnimmt, der Sklaven hält und dann als Ausgleich einen, der keine Sklaven hält oder umgekehrt, damit dieses Gleichgewicht, was man so sich vorgespielt hat, immer weiter galt. Und irgendwann war das eben nicht mehr zu halten durch den Austritt aus der Union nach der Wahl von Lincoln, der nicht unbedingt als Sklaverei-Gegner, also als harter Gegner galt, aber als Pragmatiker, der gesagt hat, so geht's nicht weiter. Und dem seine Wahl kam ja nur deswegen zustande, weil er, also der hatte ja, wurde ja mit der kleinsten relativen Mehrheit aller US-Präsidentschaftswahlen gewählt, hatte den Grund, weil die Demokraten damals, also seine Gegner, sich in zwei, also Norddemokraten und Süddemokraten geteilt haben und er als Republikaner hatte dann ein paar Prozentchen mehr und ein paar Staaten mehr und dann haben die gesagt im Süden, also jetzt ist der dran, jetzt gehen wir aber raus. Ja, und dann übrigens auch vor 150 Jahren, auch Jubiläum, eine der umstrittensten Präsidentschaftswahlen, nämlich die Wahl von Rutherford Hayes, die dazu geführt hat, dass Hayes zwar weniger Stimmen hatte als sein Gegenkandidat Samuel Tilden, aber es gab wirklich ein unglaubliches Gezerre mehrere Monate lang zwischen Wahl und Amtseinführung. Erst zwei Tage vor der Amtseinführung wurde Hayes dann tatsächlich von den Wahlmännern gewählt, weil nicht klar, weil die Republikaner es geschafft haben, in drei Bundesstaaten eine ganz knappe Mehrheit zu kriegen oder überhaupt in vielen Bundesstaaten eine knappe und mit Anwälten also geguckt haben, also dieser Wahlzettel stimmt nicht, dieser stimmt nicht. Und die haben also, es war so, Tilden hatte eine Stimme weniger als die Hälfte. Und er hätte, ihm hätte also einer dieser drei Bundesstaaten schon genügt, aber die Anwälte von Hayes haben es geschafft, alle drei ihm wegzunehmen und der Deal war dann, ja, die Demokraten geben jetzt auf, erkennt die Niederlage an, also wie gesagt, um eine einzige Wahl meiner Stimme und im Gegenzug wird aber der gesamte Süden jetzt sogenannte Reconstruction, also die waren ja teilweise noch ausgeschlossen vom Stimmrecht und waren unter Zwangsverwaltung oder Militärverwaltung und das war also über 10 Jahre nach dem Bürgerkrieg wurden die letzten Südstaaten dann wieder ihrer Demokratie übergeben. Und das war der Kompromiss, also den man seitens der Unionsregierung dann machen musste, zu sagen, ja, jetzt dürfen sie auch, obwohl natürlich eine Menge Rassismus und dann kam ja der Ku Klux Klan auf und bekämpfte das.
Nein, das war aber nur zur Verteidigung wegen der marodierenden Schwarzen.
Genau. Das würde jetzt die, ja, Björn Höcke war da wahrscheinlich auch aktiver
das ist richtig.
Redenschreiber. Naja, so, also das dazu und ist doch eine relativ erfolgreiche Geschichte bis 2016 und ab da ging es dann bergab. Naja, stimmt nicht ganz.
Genau. Aber es wird ja jetzt wahrscheinlich, also dichten sich ja jetzt die Hinweise, er hat ja jetzt auch gerade eine Abstimmung verloren. Auf jeden Fall im Kongress.
Es ist immer beeindruckend, wie präzise du das Tagesgeschehen auf dem Schirm hast, das du erwähnst. Ich habe auch nicht alles auf dem Schirm, aber.
Naja, ist ja letztendlich auch nicht relevant.
Nee, dann muss man es auch nicht sagen, ja.
Ja, gut. Aber dass es vielleicht dann doch nicht bis zum Ende der Legislatur reicht.
Ja, jetzt kommt erstmal die Zwischenwahl und. Oder er setzt eine Tradition fort, nämlich das ist auch interessant zum Thema 4. Juli. Es sind ja die zwei, der zweite und dritte Präsident, also Adams und Jefferson, sind ja genau am 50. Jahrestag der USA gestorben. Zusammen. Also nicht zusammen, die hatten, sie hassten sich ja und waren hinterher beste Freunde, nachdem sie im Ruhestand waren. Und da gibt es also ein Bonmot, also John Adams lag auf dem Sterbebett und starb dann und sagte, seine letzten Worte sagte, waren, ich bin froh, dass Jefferson noch lebt. Und das stimmte aber nicht, weil er ein paar Stunden vorher gestorben war. Also war
ach krass. Nicht. Ja, da gab es ja noch kein Internet, ne?
Und genau, kurz vor der Erfindung. Und 5 Jahre später, am selben Tag, auch am 4. Juli 1831, ist dann der nächste Präsident gestorben, nämlich, das war Madison dann.
Ah ja.
Also da könnte man ja überlegen, ob man in diesem Jahr vielleicht auch diese Tradition mal fortsetzt zum Jubiläum. Wäre doch nicht schlecht.
Ja, ach na ja, für mich immer nur das Beste für Joe Biden. Okay.
So, dann steht jetzt einiges demnächst an, nächste Woche. Marine Le Pen steht ja vor einem Berufungsgericht in Frankreich.
Steht da quasi an?
Sie steht an und wird dann auch reingelassen, und zwar am nächsten Dienstag ist dann das Berufungsurteil. Also sie hatte ja, das in Frankreich lässt man sich mit sowas immer ein bisschen mehr Zeit. Also die Justiz hat sie ja letztes Jahr verurteilt, weil sie als EU-Abgeordnete Fraktionsgelder oder Abgeordnetengelder zweckentfremdet hat zur Parteienfinanzierung und zu sonstigen, ja, auch privat veruntreut hat. Und zwar seit 2004 geht es da um Gelder. Also das sind Sachen, die eigentlich in jedem anderen Land der Welt längst verjährt werden, aber die haben das alles aufsummiert und gesagt, also sie kriegt jetzt erstmal auch eine Haftstrafe und zweitens eine sofortige Unwählbarkeit. Also die wurde, ja. Und jetzt geht es bei diesem Berufungsurteil um beides, aber es geht auch um diese Sofortigkeit. Also, oder sozusagen, es wäre ja...
Ist das ein Wort?
Ja, also es geht darum, dass sie natürlich im April nächsten Jahres zur Präsidentschaftswahl in diesem einen Moment wählbar sein will. Was davor und danach ist, ist egal. Genau. Wenn das erst später in Kraft tritt und sie ist gewählt, dann dürfte sie ja trotzdem Präsidentin sein. Und daran wird sich jetzt entscheiden, ob sie persönlich dann antritt, aber oder halt, dieser Schönling da, dieser junge
Furzwegschnüffler.
Ja, also der ist dann eben, wäre dann ihr Chef letztlich. Also der ist ja längst Parteichef, ist auch im Europaparlament jetzt schon Fraktionschef von dieser mittleren Rechtsaußenfraktion. Muss man ja immer differenzieren. Und das wird spannend, wobei üblicherweise natürlich Berufungsurteile in der Masse der Fälle genauso ausgehen wie das erste, also dass sie dann raus ist. Ja.
Übrigens, was mir jetzt bloß immer wegen Fußball, mein Didaktikprofessor, weil wegen Präsidentschaftswahl auch, mein Didaktikprofessor sagte mal den schönen Satz, also Politikdidaktik, sagte mal den schönen Satz, dass in einem Jahr, wo Deutschland Weltmeister wird, findet nie ein Regierungswechsel statt. Weil die Leute das immer so schön finden, dann ist man so, das war jetzt ein bisschen meine Hoffnung. Aber das stimmt ja, also 74 hat zumindest der Bundeskanzler gewechselt, ja, das muss man ja einfach mal sagen.
Ach so, ja.
Das war zwar, glaube ich, vorher, aber...
Aber es ist natürlich auch so eine billige Aussage, weil es ist ja nur in jedem vierten Jahr eine Bundestagswahl und seit 2005 ja auch nicht mehr in dem üblichen WM-Jahr. Also, yeah. Und davor ja auch nur in... es gab eigentlich nur 3 WM-Jahre, in denen auch Bundestagswahl war, nämlich 90 bis 98, ja. Und genau. Davor und danach gab es diesen anderen Rhythmus. Also es ist eigentlich eine Blödsinnsaussage.
Ja, aber er hat auch gesagt, während ja seine Kollegen, also er war Professor für Didaktik, wir hatten ja 4 Professoren im Institut, also für theoretische Politik, für vergleichende Politik, historische und halt Didaktik. So. Und er sagt, die 3 anderen Kollegen werden gerne in Fernsehsendungen eingeladen, also so dieser typische Politikwissenschaftler, den man so fragt. Während er übrigens Stuttgarter, Professor Breit, ja, sagte, mich laden die nie ein. Ja, das hat schon optische Gründe. Bei mir würden die Leute sofort umschalten, wenn die mich sehen.
Oh, da kenne ich auch einige,
ja.
Die da auch in Frage kämen. Aber zum Thema Hässlichkeit möchte ich eigentlich mit dir nicht diskutieren, seit ich weiß, dass du Erling Haaland nicht hässlich findest, als einziger Mensch auf der Welt.
Außer ich weiß nicht, was du hast, er hat ein symmetrisches Gesicht.
Er sieht aus wie ein, wie ein Neandertaler. Naja, aber wie gesagt, haben wir alles schon gesprochen.
Das ist richtig.
Eine andere Ankündigung ist zu machen, nächste Woche Freitag, da bestimmt der Bundestag auch wirklich...
Die sind ja noch recht fleißig, muss man sagen.
Genau,
ne?
Letzte Woche ist die letzte Sitzungswoche und an dem letzten Sitzungstag wird abgestimmt in zweiter und dritter Lesung über die Aussetzung der Diätenerhöhung. Jetzt kann man mal auf den Kalender gucken. Ja, die Diäten werden ja immer zum 1. Juli erhöht, seltsamerweise nicht zum 1. Januar, sondern zum 1. Juli. Sie sind bereits erhöht. Das heißt, die Abgeordneten haben ihr Juli-Gehalt wahrscheinlich sogar auch schon auf dem Konto und das August-Gehalt wird dann entsprechend geschmälert. Also für die Rechnungsstelle des Bundestages ist das ein Worst-Case-Szenario, aber ja, warum nicht? Man sagt, also da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, es ist einfach ein populistischer Reflex und es ist auch nicht gesund für die nächsten Jahre, weil dann heißt es, ja, im letzten Jahr war ja Krise, da habt ihr euch ja, habt ihr die Erhöhung ausgesetzt. Ja, warum kriegt ihr dann dieses Jahr mehr Geld? Also das heißt, man kommt aus.
Weil Krise ist ja immer, du darfst ja eins nicht vergessen, es ist immer Krise.
Ja, und wenn man den Gegnern oder den Leuten, die einen sowieso verachten, entgegenkommt, gibt man ihnen ja damit recht und damit gibt man ihnen auch die Einladung, genau dasselbe unendlich oft wieder zu fordern. Das heißt, die, genau. Im nächsten Jahr wird es die Diskussion wieder geben und da ist eben zu hoffen, dass da niemand umfällt. War irgendwie etwas eine ungünstige Geschichte, weil Carsten Linnemann, ich glaube bei Maischberger, der wurde so ein bisschen überrumpelt mit dieser Frage und er war der erste CDUler, der gesagt, ja klar, also so irgendwie, der hat glaube ich das Ausmaß dieser Frage nicht verstanden. Und die SPD ist ja grundsätzlich bei sowas immer leichter zu haben, bei so einem Anti-Reichen-Populismus und er war aber der erste Unionler. Das heißt, ab zu dem Zeitpunkt hatten dann aus beiden Regierungsfraktionen schon Leute sich dafür geäußert und dann war das im Grunde ein Selbstläufer. Aber wie gesagt, die handwerkliche Arbeit der Bundesregierung kann man dadurch beurteilen, dass man das jetzt, also daran beurteilen, dass sie das jetzt erst machen, wo es viel mehr Aufwand ist für alle Beteiligten, als es noch Mitte Juni gewesen wäre, wenn die Überweisungen noch nicht rausgegangen wären. Naja.
Ja. Naja, man wird das alles sehen.
Man wird es sehen. So, ich habe noch eine kleine Geschichte zum Schluss. Und zwar
ganz kurz, bevor dazu, ich habe noch eine Frage an dich.
Ja.
Und zwar, also weil du jetzt gerade sagtest, das wurde dann so ein Selbstläufer. Manche Dinge werden ja Selbstläufer, ohne dass man, weil kam ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, du bist ja nicht so Social Media affin, aber dass so eine Kampagne gestartet wurde, dass die restdemokratischen Fraktionen, wie der Kollege Simon sagen würde, sich darauf einigen sollten, Hab Kerkeling zum Bundespräsidenten zu machen. Und ich habe diese Petition tatsächlich auch unterschrieben. Ja klar, warum nicht? Also jetzt mal ganz ehrlich, schlimmer als Gauck kann es ja nicht werden.
Also diese Frage, warum nicht, die kannst du bei jedem von 80 Millionen Bundesbürgern stellen. Warum nicht, ist keine Frage, sondern warum müsste die Frage sein?
Ja.
Nicht warum nicht.
Ja.
Ja, aber das ist, warum nicht, ist immer eine blöde Frage, weil, wie gesagt, man ist eigentlich in der Begründungspflicht, warum man jemanden haben will, nicht warum man ihn nicht haben will.
Ganz ehrlich, ich fände es zumindest lustig.
Das ist wieder das gleiche Thema, wie das, ob man diese Titanic-Partei wählen sollte, weil das ist ja so witzig, was die alles fordern. Und dann stimme ich, weil ich auch so witzig bin, als irgendwie als nerdiger Depp, der nichts gebacken kriegt. Ich bin so witzig, dass ich die Witze von denen das war ja eine ganz lange Zeit Mode, immer zu sagen, was wählst du? Ich wähle die Partei. Und immer mit dem Hintergrund, ja, dann fragt mein Gegenüber mich ja, welche Partei? Und dann sage ich, ja, die Partei. Das ist alles so witzig, weil man eben, ich habe das mehrmals auch schon selber erlebt, dass Leute einfach denken, ich bin der Einzige in der Welt, der das weiß. Also so mit gleichzeitig auch noch mit Insiderwissen, also mit vermeintlichem Insiderwissen zu prahlen. Also es sind so zwei sehr unsympathische Eigenschaften. Also etwas Witziges zu wiederholen, das ist für uns Kabarettisten die Grundregel, das macht's nicht besser. Ja? Aber der gemeine Konsument von sowas denkt, wenn ich den jetzt wiederhole, dann ist es ja mein Witz. Dann habe ich ja quasi das Parteiprogramm dieser tollen Partei geschrieben. Wenn ich jetzt so witzige Dinge sage, wie, ach, das ist doch bestimmt total witzig, wenn man im Europaparlament bei jeder zweiten Abstimmung mit Ja und dazwischen immer mit Nein stimmt. Das ist so witzig. Und das ist ja einfach eine Verachtung von allem, was Demokratie ausmacht. Naja, und so ähnlich ist es, wenn man sagt, der ist so Habe Kerkeling, toller Typ, ja, dann wird Horst Schlemmer Bundespräsident. Ja, das ist mit einem Satz, dieser Gag ist mit einem Satz abgefrühstückt.
Es geht ja nicht darum, es geht ja nicht um Horst Schlemmer. Es geht ja wirklich, also ausschlaggebend war ja seine Rede in Buchenwald. Und wenn man sich länger mit Kerkeling beschäftigt, was ich tue tatsächlich und auch alle Interviews mit ihm sieht und so, er hätte schon das Zeug dazu. Also das muss man einfach mal sagen, weil er ja, ist also tief in sich, ist ja natürlich auch ein hoch, ist ja auch ein hochernsthafter Mensch und politisch nicht uninteressiert. Und er hat ja Ahnung. Also
er das wäre, haben wir beide auch. Wir sind auch hochernsthaft und nicht uninteressiert.
Wenn sie es dir anbieten würden, würdest du es machen?
Jeder würde es machen, oder beziehungsweise natürlich, aber es gibt, ich verlange trotzdem nicht von irgendwelchen anderen, die dann irgendwas unterschreiben, Petitionen mit dem Argument, warum soll Tilman Lucke nicht Bundespräsident werden? Ja, du musst doch unterschreiben, weil es gibt ja nichts gegen mich. So, also das finde ich Blödsinn. Und nur zur Erinnerung, also Kerkeling, der hat ja diese Buchenwald-Gedenkrede gehalten. Jedes Jahr ist es ja Mitte April oder Anfang Mitte April. Und weil sein Großvater dort saß und, glaube ich, sogar auch dann bei der Befreiung noch lebte. Und das ist natürlich, wusste man ja bis dahin nicht so öffentlich, und das hat er dann also als Nachfahre, nicht als Prominenter oder nicht als Komiker, sondern eben als Nachfahre, als Betroffener, weil immer weniger, also nur noch eine Handvoll tatsächlich Überlebende selber anwesend waren. Naja, und das ist der Grund, warum diese Rede, die war natürlich sehr gut, wie soll die auch anders sein, gab ein bisschen Skandal, weil irgendwelche Idioten meinten, dann den Kulturstaatsminister am selben Event ausbuhen zu müssen, weil er ja gegen eine Buchhandlung ist, die auf ihrer Fassade Deutschland verrecke zu stehen hat. Also da muss man wirklich sagen, das ist so widerwärtig, wenn man so einen Anlass nutzt, um dann den irgendjemanden, den man sowieso verachtet, einfach auszubuhen. Naja, das ist das eine. Aber daraus jetzt nur, weil der eine redet, weil es gibt eine Menge toller Leute, die auch irgendeine Familien, also es ist ja nicht seine Geschichte, sondern es ist ja sein Großvater. Ja. Also nur, weil der Nachfahre eines Häftlings, also das ist natürlich jetzt für mich absolut kein Anlass. Dazu kommt, dass ich es schwierig finde, also dass ich sein Christentum einfach scheiße finde. Und dieses Angeben, der hat eine Menge Geld aus seinem Christentum gezogen mit diesem Buch. Ja. Und das finde ich, das ist erstens mal extrem unkabarettistisch, wenn man seine Religion nach vorne, also ich meine, wenn irgendwelche Idiotenfußballer auf dem Feld beten, ist das eine andere Kategorie, weil, wie gesagt, von denen erwartet man kein IQ. Aber wo du sagst, der ist schlau, ja, dann würde ich sagen, noch schlauer wäre er, wenn er nicht religiös wäre.
Also ich,
und das finde ich kein gutes Zeichen, dass jemand, der in unserem Jahrhundert jetzt noch denkt, ach, das, also auch diese Wichtigtuerei, man nimmt sich so ernst. Also, weißt du, zigtausend Leute gehen diesen beschissenen Jakobsweg, wenn da jeder Depp ein Buch drüber schreiben würde. Ach, da habe ich das erlebt, ach, diese Erkenntnis, ach, das hat mich tief berührt. Ja, das interessiert doch die anderen Leute, oder hat sie nicht zu interessieren, denn Religion ist ja im besten. Solche Leute sagen ja dann immer, es ist Privatsache, aber das sagen sie natürlich so öffentlich, dass sie sagen, ich will unbedingt öffentlich darüber sprechen, dass es Privatsache ist. Also das,
ja, aber die Bücher verkaufen sich doch.
Ja, aber du kannst auch nicht jeden, der ein Buch verkauft, und zwar erfolgreich, auch zum Bundespräsidenten machen. Du kannst nicht irgendwelche
Darm
mit Charme, das wird jetzt Bundespräsidentin. Also das ist doch Quatsch.
Also ich kann sein, dass ich mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster lehne, aber ich glaube, so eine leichte Ablehnung rauszuhören. Aber
sagen wir mal so, ich habe da nicht unterschrieben, sagen wir es mal ganz diplomatisch.
So. Alles klar. So, du hast noch eine schöne Geschichte.
Eine schöne Geschichte, und zwar in den USA ist ein Regisseur verurteilt worden, weil er keine Serien gedreht hat. Und da würde ich sagen, eigentlich sollte es eigentlich in manchen Fällen sogar umgekehrt sein. Also manche Leute müsste man eher für das verurteilen, was sie tatsächlich machen. Nun hat der von Netflix relativ viel Geld bekommen, also im zweistelligen Millionenbetrag. Der hieß Carl Reinsch. Carl Reinsch, und der kommt ja auch in den Simpsons in fast jeder Folge vor.
Ja, genau. Da ruft dann Bart immer an und fragt, ob sein Vater da ist, und dann fragt Mo, wie heißt denn dein Vater? Reinsch. Ist hier irgendjemand, der Reinsch heißt? Es gibt dann diesen Zusammenschnitt irgendwann in einer späteren Simpsons-Folge, wo die das so aneinander schneiden. Also ist hier jemand, der Reinsch heißt? Ist hier jemand homosexuell? Ist so. Und dann immer mehr und immer mehr, und irgendwann, also diese Schnitte werden dann irgendwann ausgedacht, dann siehst du bloß Mo, wie er dann durch die Bar schreit, ich bin ein völlig verblödetes, dummes Stück Scheiße. So. Also das konnte gar nicht aus dem Telefonat sein, die haben das dann aber so übertrieben, ja genau. Carl, Reinsch offensichtlich.
Ja, Reinsch. wahrscheinlich spricht er sich dann eher so aus. Aber der ist ein toller Typ. Wie gesagt, der hat einen einzigen Film in seiner Karriere gedreht und dann also einen super Vertrag gehabt. Da floss auch eine Menge Geld.
47 Ronin mit Keanu Reeves aus dem Jahr 2013. Und Wikipedia, manchmal finde ich die Wikipedia-Autoren super. Hier steht, der einzige Spielfilm, bei dem er Regie führte, war 47 Ronin aus dem Jahr 2013. Er wurde 2025 schuldig gesprochen. Für den Film, oder was? Weil der war wirklich nicht gut, aber egal, erzähl weiter.
Ja, eben, wie gesagt, das wäre viel öfter nötig. Aber und dann hat er eben gesagt, ja, ich brauche noch ein bisschen Geld, sonst scheitert das Projekt. Und dann schoss Netflix auch immer noch weiter Geld nach. Also sie waren da auch sehr großzügig, obwohl bisher noch nichts vorlag. Und dann fing auch Corona an, dann ist es natürlich immer eine wunderbare Ausrede, oh, die Produktion wird teurer, weil wir die ganzen Maßnahmen machen müssten und so. Und es stellte sich raus, er hat also einen sehr großzügigen Fuhrpark von Rolls Royces sich angelegt und verschiedene, also sagen wir so, also Autos, Sex und Drogen hat er einen Großteil ausgegeben und den Rest des Geldes hat er dann sinnlos verprasst.
Genau, George Best.
Ja, sind wir wieder beim Fußball. Aber
genau.
Aber jedenfalls, also das ist, und der ist jetzt zu 2,5 Jahren Haft verurteilt worden und ein bisschen Geld muss er auch, das was noch da ist, muss er zurückzahlen. Also,
naja, ist ja nicht mehr viel da.
Ist nicht mehr viel da. Ja, er wurde auch auf Kaution freigelassen, zwischen Verhaftung und Prozess wurde er freigelassen, wo ich denke, die Kaution war 100.000. Wenn jemand über 10 oder 11, 12 Milliarden, Millionen veruntreut hat, den dann für 100.000 freizulassen, ist schon mutig. Also, man kann froh sein, dass er noch da ist, ja.
Ja, gut, wo soll er denn hin mit dem bisschen Geld? Also, es ist ja wirklich nicht viel. Das klingt jetzt übelst viel, aber das ist nicht viel.
Ja, für eine Netflix-Serie, also in Deutschland würde man sagen, wenn ZDF Neo eine Serie produziert, also kriegst du hier 3,50 Mark und machst bitte 10 Folgen davon.
Genau. Und Alltag.
Dann musst du noch die ganzen Produktionsbedingungen einhalten, also klimaneutrale Pappbecher müssen dann beim Cater, das ist immer das Allerwichtigste. Also wir sind klimaneutral und dann dieser ganze Aktionismus-Kram muss dann mit dabei sein. Aber in Deutschland ist es etwas billiger, aber Netflix lässt sich die Serien ja durchaus mehr kosten. Ja, aber
nicht mehr lange.
Aber zumindest, es kam halt gar nichts von ihm, auch keine Rohschnitte oder was auch immer bei so Produktionsabläufen dann der Firma mal zugespielt werden könnte oder sollte. Aber wie gesagt, wenn die es sich machen lassen, ist eigentlich auch, ja. Gut, dann sind wir eigentlich durch.
Genau.
Wir empfehlen die Serie 47, wie heißt denn 47?
Nee, ist ein Film.
Ach so.
47 Running mit Keanu Reeves. Ich weiß gar nicht, ob ich den jemals gesehen habe.
Ich glaube, den hat keiner gesehen. Jetzt könnten wir mal jetzt mal nachforschen, ob der Film überhaupt existiert.
Warte mal, die Produktionskosten betrugen 175 Millionen Dollar, das ist viel. Nein, das ist also gerade im Jahr 2013, also so ein durchschnittlicher Marvel-Film hat jetzt 200 bis 250 Millionen und das sind die hochklassigsten Produktionen, ja. Mhm. 175 Millionen Dollar, ja. 22 Millionen Dollar eingespielt. Das ist jetzt, das ist weniger.
Aber das kommt ja auch noch dazu. Also so ein Einspielergebnis und dann sagt man, ach, den holen wir uns jetzt unbedingt für die nächste Serie ran. Ja, das ist ein bisschen wie wenn Christine Lambrecht jetzt nochmal Kanzlerin würde.
Du, sprich's nicht aus.
Sprich's nicht aus. Alles, was man ausspricht, wird auch wahr. Ja.
So, alles klar. Dann hören wir uns nächste Woche. Dann reden wir mal über letzte Sitzungswoche im Bundestag, ob es da noch irgendwas Spannendes gab. Ansonsten bereiten wir uns auch langsam auf die Sommerpause vor. Ich kann schon mal sagen, wir haben jetzt noch, wenn ich mich nicht allzu sehr irre, noch drei Folgen, egal.
Also wie gesagt, Präzision ist bei dir immer bewundernswert in deinen Ansagen.
Es ist früh am Morgen, mein Gott.
Ja. Gut, also bis nächste Woche, Sebastian.
Tschüss, Timmer.